Ja. Karma und Wiedergeburt. Karma heißt nichts anderes als Ursache und Wirkung. Sehr schlicht. Jede Ursache hat eine Wirkung. Wenn wir Hunger haben, ist das die Ursache dafür, dass wir uns was zu essen besorgen. Wenn wir müde sind, ist das die Ursache dafür, dass wir uns schlafen legen. Wenn wir unsere Miete nicht bezahlt haben, ist das die Ursache dafür, dass wir rausgeschmissen werden. Wenn wir einen Streit anzetteln, ist das die Ursache dafür, dass wir mit jemandem einen Konflikt haben. Wenn wir Freundlichkeit kultivieren, ist das die Ursache dafür, dass Freundlichkeit auf uns zurückkommt. Und das gilt für alles, was wir tun. Draußen unter der Schale beim Frank, bei dem Samovar, bei dem Tee,
Dings.
Da steht, Gedanken sind die Grundlage der Taten oder so. Und so wird es auch gelehrt, so sagt es auch der Buddha. Es ist die Absicht, die einen karmisch, also man spricht von einem karmischen Impuls. Ein karmischer Impuls braucht drei, oder ein karmischer Same braucht drei Zutaten. Es muss eine Absicht geben, es muss eine Handlung geben, und dieser Handlung folgt, diese Handlung hat Folgen, folgt ein Resultat. Und genauso wie es auf dem Tellerchen steht, sagt auch immer der Buddha, die Absichten oder das Denken machen unser Karma. Und es ist ganz spannend, dass auch unsere Justiz zum Beispiel darauf reagiert. Wir kennen es im Gericht. Ich mache jemanden tot. So. Mache ich das mit Absicht, ist das ein vorsätzlicher Mord. Ja? Mache ich das versehentlich bei einem Autounfall, ist das eine Tötung. Mache ich das, weil ich mich verteidige, weil der mich angreift und ich um mein Leben kämpfe und gewinne oder wie auch immer, in einem Affekt, dann ist es Notwehr. Und wir haben dreimal die gleiche Handlung. Es stirbt jemand, also es wird jemand getötet und es stirbt jemand, das gleiche Resultat. Aber aufgrund der Absicht wird sozusagen juristisch festgelegt, wie diese Tat zu ahnden ist. Und so geht das mit allen. Ja? Mache ich etwas vorsätzlich, passiert etwas versehentlich, gerate ich in irgendetwas rein. Und wenn wir also aus dem kein Karma mehr machen wollen, dann müssen wir aufhören, Absichten zu haben. Die Absichten, ihr Mönche, machen das Karma. Nicht die Handlung an sich. Die Absichten machen das Karma. Und deswegen haben wir auch hier in dieser Geistesschulung oder in diesem Geistestraining, nennen wir es so, wenn wir einfach mehr und mehr mit dem Instrument der Achtsamkeit lernen, unseren Geist kennenzulernen und auch mit unseren Gedanken immer vertrauter zu werden und auch mit unseren Denk- und Emotionsgewohnheiten immer vertrauter zu werden. Und wann immer wir mit der Übung der Achtsamkeit immer vertrauter werden, kommen wir uns selber mehr und mehr auf die Schliche und haben überhaupt erstmals die Möglichkeit, unsere Absichten kennenzulernen beziehungsweise sie in Rechnung zu stellen, ob sie von einer heilsamen, also von einer tugendhaften oder ethischen oder menschlichen Ethik gut getragen sind oder eben nicht. Ist es Gier, ist es Bereicherung, ist es Vorteilsdenken, ist es
dass ich jemanden hintergehen will und irgendwas von dem ist es immer. Oder ist es einfach aus einem mitfühlenden Impuls, ist es einfach eine Absicht, die mir zwar nutzt, aber eben auch anderen nicht schadet? Ja? Will ich jemanden schaden? Was ist das? Und auch da haben wir dann wieder, da merken wir wieder so eine der Gründe für die stille Meditation, wenn es darum geht, seinen Geist immer besser und immer genauer zu erforschen, dass wir den Moment erwischen. Das heißt, je weniger Gedanken wir haben und je weniger Absichten wir haben, umso weniger karmische Impulse setzen wir. So sagen sie es. Das heißt, eine Handlung aus einer reinen Absichtslosigkeit hat unter den karmischen Aspekten sozusagen eine gewisse Neutralität. Das Karma wohnt, das Karma lagert sich ein und wohnt und wird auch wieder neu gemacht. Also beim Karma muss man, bleiben wir noch mal kurz bei dem Beispiel von dem Computer, was wir gestern hatten. Die karmische, wir haben in uns, jeder hat das, wir alle haben das, wir haben eine karmische Datei. Ja? Das ist fast sowas wie die Festplatte. Das ist unsere, es gibt eine Alaya Vijnana und in dieser karmischen Festplatte sind die Vedanas, das sind die karmischen Strömungen. Das ist quasi die Festplatte von unserem Rechner und wenn man einfach mal, du arbeitest seit 5 Jahren mit deinem Rechner und dann guckt man sich die Festplatte an und guckt, welche Programme hast du viel benutzt. Bist du viel mit Excel unterwegs, mit Outlook, mit Photoshop? Ja? Was ist der Inhalt deiner Dateien? Hast du viele Rechnungen geschrieben, viele Liebesbriefe, viele Fotos gesammelt, viele Filme gesammelt, viele... Ja? Da machen wir quasi unsere individuelle Festplatte, also eigentlich wir füllen sie individuell mit den Inhalten. Und unsere Gewohnheiten sind der Speicher für unsere karmischen Strömungen. Und das finde ich sehr spannend, weil unsere Gewohnheiten bestimmen das, wie unser Leben gefärbt ist, ja? wie wir leben. Und das sind ja jetzt nicht nur bewusste Angewohnheiten, sondern auch die Umstände, in denen wir leben. Wenn man sich dann mal, wenn man mal ein paar Tage älter ist und man guckt so zurück auf eine Biografie und man guckt mal so zurück, was zieht sich durch? Bin ich zum Beispiel mit meiner ersten großen Liebe, die ich mit 16 kennengelernt habe, mit 72 immer noch glücklich verheiratet? Ja? Oder bin ich in einem, oder habe ich irgendwie in einem kontinuierlichen Single-Leben mit einem riesen Bestand von Freunden und einem gut sortierten Pool von Liebhabern? Oder bin ich, habe ich 3 oder 4 große Lieben in meinem Leben? Habe ich Kinder? Bin ich Mutter oder Vater geworden? Oder habe ich keine Kinder? Wie ist unser Berufsweg? Ja, bin ich mein Leben lang selbstständig gewesen? Oder bin ich mein Leben lang angestellt gewesen? Also ich könnte mir nie vorstellen, ich persönlich angestellt zu sein. Ich war nie was anderes als selbstständig. Das heißt, dieser karmische Ordner von angestellt sein, der wird einfach in diesem Leben auf dieser Festplatte echt nicht aktiviert. Also bis jetzt nicht. Wir wissen ja nicht, was kommt. Und andersherum geht es genauso. Ich habe jahrelang bei Mannesmann gearbeitet, früher, als es den Konzern noch gab. Und da war es üblich, da war einfach Mannesmann ein Traditionsunternehmen, was einfach den Lebensunterhalt vom Großvater und Vater auf den Sohn. Man ging bei Mannesmann in die Lehre und man hatte eine feste Arbeitsstelle und der Sohn und die Tochter machten das genauso. Und dann merkte ich auf einmal, wie der Konzern sich unstrukturierte und so wegbrach. Also noch bevor die Übernahme war, sondern auch die ganze Stahlindustrie änderte sich. Und wie einfach den Menschen wirklich die blanke Panik über Jahre im Gesicht standen, weil da auf einmal Strömungen reinkamen von, da kommt jetzt ein neuer Lebensstil, wir müssen jetzt irgendwie ein Leben lang immer dazulernen und irgendwie mehrere Berufe haben und uns immer weiterentwickeln und möglicherweise machen wir uns selbstständig. Das war bei denen überhaupt nicht auf der Festplatte.
Leben wir ein Leben auf dem Land?
Ja.
Wird am Ende auf unserem Grabstein, weiß ich nicht, wird es dann einfach so sein, dass wir unser Eifeldorf nie verlassen haben? Oder unser Dorf im Sauerland? Gibt es ja. Es gibt jetzt noch in Mallorca Bauern, die haben noch nie das Meer gesehen. Habe ich gehört. Und ich glaube das. Unglaublich, was für ein Lebenskontext. Oder hat man so ein Globetrotterleben wie ich, immer irgendwie so zwischen Asien und Europa hin und her? Oder haben wir einen großen Freundeskreis? Sind wir sehr vernetzt? Sind wir eher zurückgezogen, auf ganz wenige Personen bezogen? Ist Wohlstand für uns eine Selbstverständlichkeit? Haben wir immer genug Geld gehabt für das, was wir brauchen? Oder leben wir mit einem kontinuierlichen Mangel, vielleicht sogar freiwillig? Ich war gestern mit so einem schwulen katholischen Pfarrer, also es war er nicht mehr, aber mit einem schwulen katholischen Theologen, der ist jetzt freiwillig auf Hartz IV, um frei zu sein für die politischen, schriftstellerischen Aktivitäten, die er machen will, und lebt seit 15 Jahren ganz low budget. So, wenn ich die Biografien sehe und verfolge, wenn ich da im Himalaya in diesen abgelegenen Gebieten bin, die zwar in einer wunderschönen Landschaft, aber in einer großen Einfachheit und auch von einem sehr harten Lebensverhältnissen geprägt sind, die Feldarbeit und die Kälte im Winter und so. Und alles das macht sozusagen eine Färbung. Das gibt unserem Leben ein Klima, eine Färbung, an die wir gewöhnt sind. Ja? Und je länger wir etwas tun, umso mehr prägt das einfach auch die Straßen in unserem Gehirn und in unserem Nervensystem, was dann auch unsere Sichtweise auf die Welt macht und unsere Denkgewohnheiten prägt. Und so ein Klima, also eigentlich kann man bei der karmischen Datei gut auch von einem Klima sprechen, so ein Klima, das lagert sich in dieser karmischen Datei ab. Was kultivieren wir in diesem Leben? Sehr stark. Und es geht runter bis zu den kleinen Angewohnheiten. Ich meine, wir wissen alle, wie schwer das ist, eine fest eingefressen. Unser Leben ist ja mit Gewohnheiten durchzogen. Ja, das ist, probiert doch einfach mal morgens einen anderen Weg zur Bushaltestelle zu nehmen, als den, den ihr seit 20 Jahren lauft. Da seid ihr erstmal echt irritiert. Das bringt einen aus der Bahn. Ja, ich hatte gestern das Beispiel von diesem Rechtsanwalt, der sich abgewöhnen wollte, über seine Mandanten herzuziehen. Das brachte eine Bewegung in die ganze Kanzlei. Die Krankenschwester ist dran gescheitert, weil dann wäre sie aus ihrem sozialen Netzwerk rausgefallen. Ja? Das ist, wir haben Angewohnheiten, ich bin immer erstaunt, wir haben Ernährungsgewohnheiten. Ich kaufe bei Rewe immer das Gleiche. Ja, das ist, ich hatte mal irgendwie so eine Bio-Kiste mal für eine Weile, als ich noch konstant in Deutschland war, und war jede Woche irgendwie erstaunt, was man alles essen kann. Dann kamen da auf einmal Maronen und Pastinaken und Topinambur und so. Das finde ich dann im Bioladen oder bei Rewe auch manchmal, aber ich komme nie auf die Idee, Pastinaken zu kaufen oder Süßkartoffeln. Das ist, ne, ich gehe so mit meinem Einkaufszettel und greife immer, ne, Porree-Möhren, Fenchel, Feldsalat, Ragli. Ich greife immer die gleichen Sachen. Das sind unsere Gewohnheiten. Ne? Die Nepalis sind dann noch extremer. Die essen ihr Leben lang immer das Gleiche. Morgens und abends. Reis, Linsen, Gemüsecurry. Peng. Und wenn die was anderes, das Land hat Avocados zum Niederknien. So tolle Avocados im September, Oktober. So was habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen. Und dann gehe ich damit stolz zu meinen nepalischen Freunden und die sagen, was ist das denn? Du, so eine heimische Pflanze, ist sehr lecker, probier mal. Nee, die schmeckt ja nach nichts. Packen dann da erstmal Curry rein und machen das scharf so. Ja, das sind Gewohnheiten. Das ist unser gewohnheitsmäßiges Verhalten. Wir haben auch Gewohnheiten in Beziehungen. Deutlich kommen die immer zutage, wenn wir also in Partnerschaften oder in Arbeitsbeziehungen leben. Ja? Gerade in Partnerschaften oder auch im Familienleben oder mit Kindern oder so.
dreht man ja auch irgendwie so immer die gleichen Schlaufen. Ja? Man weiß sehr genau, wo man den anderen triggert. Der andere kennt die eigenen Punkte, die so zu triggern sind. Der weiß, wie man einen runterkocht und wie man einen hochjubelt und kennt so die Empfindlichkeiten, wenn man sich gut kennt. Und irgendwie spurt sich dann auch so eine Wiederholung von Verhalten oder von Denken. Ja, ich meine, wir kennen das auch alle, mit bestimmten Menschen sind bestimmte Dinge möglich und andere Sachen, andere Aspekte, die wir in uns haben, kommen dann mit dieser Freundin oder mit diesem Freund überhaupt nicht zum Tragen. Es geht einfach nicht. Und dann ist der eine Freund zum Pferdestehlen und die andere Freundin ist für die tiefen philosophischen Gespräche und die dritte ist, die hat ein offenes Ohr und kann zuhören, wenn man mal was zum Jammern hat oder einfach mal schwatzen muss. Und so hat man dann quasi auch sein Sortiment, aber so hat man dann auch eben mit unseren, haben wir quasi auch in unseren Beziehungen sehr starke Gewohnheiten, ja, worüber wir reden und was wir mit dieser Freundin oder mit jenem Club oder so machen und was nicht. Ja? Und dann gerät das immer wieder mal aus der Balance und da muss mal so die Nähe und die Ferne wieder ein bisschen neu justiert werden oder das Ganze ein bisschen entzerrt werden oder auch nicht. Oder man findet andere Ebene. Aber das sind alles dieses gewohnheitsmäßige Verhalten, in dem sich sowohl unser Karma einlagert, was auch aber wieder neues Karma generiert. Ja? Wenn ich 70 ist ein bisschen übertrieben, wenn ich 50 Jahre lang in einer Partnerschaft gelebt habe, zum Beispiel als 70-Jährige, und dann hat das einfach eine Färbung und eine Sicht auf meine Welt und auf die Menschen um mich herum. Und wenn ich im Kloster gegangen bin und bin Nonne geworden, dann habe ich eine andere Sicht auf die Welt und auf die Menschen und das Leben um mich herum. Was ist uns, und das wird dann auch so bestimmt, wie uns die Sachen, auch wie die äußeren Umstände, Dinge und Entscheidungen auch für unser Leben an uns herantragen. Sind wir in einem Haushalt groß geworden, der zum Beispiel sehr musisch war? Ja? Mutter und Vater waren Musiker vielleicht. Und wir selbst haben von Kindesbeinen an, sind wir mit dem Klavier groß geworden. Ja? Oder sind wir in einem Haushalt groß geworden, wo es überhaupt keine künstlerische oder musikalische Inspiration und Unterstützung gab? Manchmal scheinen dann ja so Talente in uns auf oder wir merken, ach, wir haben Lust, Gedichte zu schreiben oder so. Und dann sind das ja so zarte Pflänzchen und dann ist das die Frage, kommt dieses Pflänzchen gerade auf den Boden, der fruchtbar ist? Und wir haben eine Freundin oder eine Mama oder wen auch immer, der sagt, ach, das ist aber schön, mach das doch mal weiter und das fördert. Ja? Oder wir haben jemanden um uns herum, der sagt, so ein verträumter, spinnerter Kram, kümmere dich gefälligst um was Anständiges und Handfestes. Ja? Und so entsteht dann die Möglichkeit, dass Pflänzchen gedeihen oder auch nicht. Ja? Und so bahnen sich unsere Biografie und so bahnen sich unsere Lebenswege und darauf richten wir uns ein. Also wenn mein Opa mir nicht mit 14 Jahren einen Ölmalkasten geschenkt hätte und wenn meine Mutter mich mit 15 Jahren, also als ich 15 war, nicht mit in den ersten Yogakurs geschleppt hätte, den es in Neuwied am Rhein gab, dann wäre meine Biografie vielleicht ganz anders verlaufen. Und ich wäre Angestellte bei der Sparkasse geworden. Vermutlich alkoholkrank, weiß ich nicht, aber würde ich mal... Also wenn die Biografie so wirklich so richtig so daneben geht, dann findet man andere Sachen, das zu kompensieren. Ja? Oder schon im 5. Burnout in der Psychiatrie oder so. Ja, wir wissen es nicht. Ist auch das Land, in welchem Zeitgeist kommen wir gerade an. Wir hatten das die Tage schon. Wir haben das Glück, in einem Land zu sein. Keiner von uns hat den Krieg erlebt. Keiner von uns hat eine ernsthafte Bedrohung erlebt. Erdbeben, Tsunami, Fluten, Naturkatastrophen, also wir sind ja in sehr gemäßigten Gefilden. Das prägt uns, das färbt das Klima unseres Lebens. Ja? Im wörtlichen Sinne, wir leben in einem Land mit 4 Jahreszeiten. Wunderbar. Stell mal vor, wir würden in Finnland leben, 5 Monate Dunkelheit. Ja, und im Sommer kannst du nicht schlafen, weil es nie dunkel wird. Wollen wir das? Stell mal vor, wir würden irgendwo in der Sahara leben. Wir hätten einen ganz anderen Umgang mit unseren Ressourcen. Was dann auch sehr schnell irgendwas Natürliches hat. Erst recht, wenn es über die Generationen passiert. Ich finde in Nepal auch immer so bewundernswert, die haben ja eine sehr große Tradition im Statuenhandwerk. Das sind, die Nepalis sind absolut edle Statuenbildhauer. Und das geht dann einfach in Familienunternehmen. Das geht vom Vater auf den Sohn. Die ganze Familie machen das. In der 7., 8., 9., 10. Generation. Immer schon. Und das sind so wunderschöne Sachen, die da einfach dadurch, dass das so über die Generationen so generiert wird, ja, einfach auch so eine tiefe Mühelosigkeit und so eine Reife kriegen. Das ist traumhaft. Und alle diese Unterschiedlichkeiten, die färben sozusagen das Klima unserer karmischen Datei. Und dann haben wir nochmal im samsarischen Rad kommen wir, haben in der Mitte das Schwein für die grundsätzliche Unwissenheit, also für das Nicht-Merken, wie wir ticken. Wir haben die Schlange und den Hahn für diese verstärkten Impulse, für Gier. Ich will das Angenehme haben, und Hass. Ich will das Unangenehme loswerden. Und dann kommt in dem zweiten Ring eigentlich das, was karmabildend ist, nämlich orientieren wir uns heilsam. Oder orientieren wir uns unheilsam? Ja? Leben wir unethisch und unheilsam oder leben wir heilsam? Also heilsam ist, wir bemühen uns, wir lassen einfach nicht locker. Wir bemühen uns einfach, mit unserer eigenen Entwicklung immer am Ball zu sein. Unsere Neurosen durchzuklären, unsere Störungen irgendwie auszulöschen. Wir versuchen, gesund zu bleiben. Wir versuchen, einfach eine Bereicherung und Befruchtung zu sein für unsere Partner, unsere Kinder, die Familie, unsere Schüler, unsere Arbeitskollegen, für unser Umfeld. Oder gehen wir einfach auf der rechten Seite, gehen wir auf diese, kultivieren wir die unheilsamen Taten, die geprägt sind von Gier, von Geiz, von Habgier, von Ehrgeiz, von niederen Instinkten, von Brutalität, von Eifersucht, von Zerstörungswut, Cholerik. Und so speichert sich das dann auch wieder in dieser karmischen Festplatte. Das ist irgendwo eingelagert. Ja? Ich meine, guck mal genau in die Festplatte deines Rechners. Wenn du mal genau hinguckst, wirst du dich wundern, was da noch alles drin ist, was du einfach seit 10 Jahren nicht mehr aufgemacht hast. Und jetzt wird es ja oft, dann die Tibeter sind damit sehr anschaulichen und sehr direkten Bildern unterwegs, die sagen, wenn du in diesem Leben sexuelles Fehlverhalten begangen hast, dann wirst du in deinem nächsten Leben in der Wüste wiedergeboren. Ja? Wenn du in diesem Leben viel lügst, dann wirst du im nächsten Leben als Pferd wiedergeboren. Okay. Wenn du, und aber das habe ich einmal wirklich gesehen, das war unglaublich, in Tibet, dann, es gibt in Tibet, in den Gompas gibt es diese, also gibt es Hunde, klar, es gibt überall Hunde, es gibt viele Hunde, und es gibt aber dann diese Gompa-Hunde, diese Tempelhunde, und da sagt man auch, dass die Hunde, die in den Tempel leben, das waren im vorhergegangenen Leben waren das Mönche oder Nonnen, die einfach die ethischen Richtlinien nicht beachtet haben und die einfach Fehltretungen gemacht haben, die drehen dann eine Runde als Hund. So. Und dann war ich da jetzt neulich im im Oktober war ich da in Serra und da ging, und wir gingen zu einer Puja, also wo dann die ganzen rotgewandigen Mönche dann irgendwie eine Chenresi-Praxis oder Tara-Praxis oder so, ich gehe da mit der Gruppe hin. Und dann kommt mit einer absoluten Selbstverständlichkeit ein Hund rein und zielt genau seine Bahn irgendwo mitten in die Mönche und setzt sich dahin. Mit einer Aufmerksamkeit, dass mir wirklich die Kinnlade runterfiel. Und dann dachte ich, das ist so einer. Der gibt sich jetzt Mühe, dass er dann im nächsten Leben wieder als Mensch wiederkommt. Das fand ich richtig klasse. Also es hat mich richtig verblüfft. Es war sehr markant. Ob das so eins zu eins passiert, das ist echt dahingestellt. Du machst einen tiefen Atem, kommt da eine Frage oder ein Kommentar? Mach mal.
Also es wirkt mir dann fast kein Mensch mehr auf
Erden. Was?
Oh.
Was?
Es wirkt mir dann fast kein Mensch mehr auf der Erde, wenn es wieder geworden wäre. Weil jeder, würde ich dann kaufen, macht dann einen Fehltritt.
Ja, das ist richtig. Die Absichten, die Absichten, ihr Mönche, machen das Karma. Die Absichten. Und dann ist aber noch was anderes, man muss es wirklich ein bisschen in einem größeren Wurf sehen. Das heißt, wir machen sozusagen unser Karma mit diesen drei Faktoren. Wir haben die Absicht, wir haben die Handlung und wir haben das Resultat dieser Handlung. Damit hat man einen Samenkorn. Und es gibt ja auch, also manchmal gibt es so die Theorie, dass gesagt wird, es sind gar nicht so viele verschiedene Menschen, mit denen wir immer wieder zu tun haben, sondern wir haben schon auch mit den uns nahestehenden Menschen eine bestimmte Kontinuität. Also bei den Tibetern ist das so. Ja? Die hohen Lamas werden auch immer wieder in den hohen Rinpoche-Familien wiedergeboren. Die bleiben sozusagen im Clan in gewisser Weise. Und es funktioniert. Manche sind gefaked, mit Sicherheit, und manche sind auch wirklich richtig authentisch. Das ist das eine. Dann kennt ihr aber auch, das ist relativ selten in diesem Leben, aber man hat manchmal Begegnungen mit jemandem, den man vielleicht frisch kennenlernt, man hat gar keinen Kontakt und man merkt auf einmal, das ist so tief, das ist was ganz Altes. Ja, das triggert einen an und man ist erschrocken, wie vertraut dir ein fremder Mensch scheint. Ja? Oder wir sind in einer Liebesbeziehung, in der wirklich das Allertiefste in uns berührt wird. Und das muss jetzt nicht nur der Partner sein, es können auch Schüler, Kunden oder Kinder sein. Ja? Wenn man viele Kinder hat, dann gibt es vielleicht das eine oder andere, was sehr unterschiedlich ist. Also, ne, zu dem man richtig nah ist. Und mit dem anderen Kind, auch wenn du noch so eine liebende Mutter oder Vater bist, merkst du, du hast nicht so einen richtigen Draht. So. Kinder kommen auf die Welt und sind sehr unterschiedlich. Wie kann das sein? Ja, sehr. Ich meine, ich habe zwei Geschwister. Wären das nicht meine Geschwister, ich hätte in meinem Leben nichts mit denen zu tun. Die sind in so verschiedenen Feldern unterwegs. Das ist, die leben so fremd. Also ich meine, klar, jetzt kenne ich die gut. Wir sind doch alle so ähnlich alt. Meine Mama hat uns so hintereinander rausgeschmissen. Das ist jetzt eigentlich ganz schön, aber das Leben, was die führen, das ist mir zutiefst fremd. Das ist mir auch nie richtig vertraut geworden. So, ne? Das sind halt eben meine Geschwister. Wie kann das sein, dass Menschen einfach in so einem, ich sag mal, in so gleichen Bedingungen aufwachsen? Ja. Aber dann so ganz unterschiedlich sind. Und das merkst du schon, ich weiß nicht, ist hier irgendwie eine Hebamme unter euch oder so? Eine Hebamme hat mir das mal gesagt, du merkst das einfach auch direkt, wenn das Baby aus dem Bauch kommt, bringt das so was ganz Eigenes mit. Kennt ihr das? So, das ist dann irgendwie ein bisschen still, ein bisschen versonnen, ist noch so bei den Engeln unterwegs oder schon direkt da und sehr präsent, ja? Was bringen wir quasi mit? Was ist das? Wo kommt das her? Ja, wo kommt das her, dass wir dann auf einmal so unterschiedlich sind? Und dieses, und Zöldrin sagte immer, you know, die sagte, mit diesen karmischen Saaten, also wenn wir zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel in eine Ehe gehen und uns richtig und unser Leben richtig zusammenmontieren. Ja, man gründet zusammen eine Familie und man baut ein Haus und man verwaltet die Finanzen, man hat vielleicht den gleichen Beruf, man hat vielleicht ein gleiches Unternehmen, man hat die gleichen Interessen. Also wenn man sich so richtig ineinander zahnt, also je mehr man sich so ineinander zahnt, umso größer wird auch so das karmische Knäuel, was man miteinander bindet, also bildet, ja, auf diese Weise. Und es gibt dann andere Beziehungen, da macht man überhaupt kein karmisches Knäuel. Ja? Und dann kann es aber auch sein, dass dann am Ende des Lebens und dieses karmische Knäuel an sich ist, es geht dann wieder in diese karmische Speicherdatei. Ja? Das geht dann wieder in diese Festplatte. Dieser Eindruck, den, bleiben wir bei dem Beispiel, dieser Eindruck, den diese Gemeinsamkeit macht, der wird gespeichert bei beiden. Aber es kann sein, dass du dann vielleicht diesen Menschen auch erstmal in den nächsten 20, 30, 40 Leben nicht mehr wieder siehst. Wir wissen das nicht. Das ist letztendlich auch ein sehr spekulatives Feld. Und es gibt dann viele Storys, die das plakativ machen, ja, und so veranschaulichen wie die Sache mit dem Pferd oder der Wüste oder so. Aber wenn wir genau hingucken, wissen wir es eigentlich nicht. Und von daher sagt man manchmal scherzhaft, ja, komm, wir machen im nächsten Leben direkt weiter, ne? Oder so. Wir wissen es nicht, ob die Umstände wieder entsprechend sind. Und das ist dann das Zweite, was hinzukommen muss, damit Karma, damit karmische Früchte reifen, damit karmische Früchte zur Reife gelangen. Das heißt dann auch wieder, dass es eine Wirkung hat. Das eine ist, dass wir mit der Absicht und der Handlung und dem Resultat machen wir einen karmischen Impuls. Und das andere ist, dass diese Saat, die muss auch auf den fruchtbaren Boden kommen. Ja? Wenn wir einen Kaktus über Grönland fallen lassen, wird da nicht viel passieren. Ja? Dann ist da einfach, dann stimmen die Bedingungen nicht. Dann ist da zwar ein Kaktussame, aber da wird kein Kaktus entstehen in Grönland. Ja? Nur wenn der Kaktus wirklich echt in trockenem Gebiet und dann mit so viel Hitze, wie er braucht und immer so alle 14 Tage ein Schlückchen Wasser, ja? Und wenn der gepflegt und kultiviert wird, erst dann kriegen wir einen schönen Kaktus. Und so ist das mit allen anderen Sachen auch. Und so kann man eigentlich sagen, dass in unserer karmischen Datei über die Leben hinweg, dass wir unendlich viele karmische Impulse und karmische Saaten angesammelt haben und dass man dann immer wieder, dass es dann immer wieder auf die Umstände und die Bedingungen ankommt, die das entscheiden, welcher Impuls, welche Saat jetzt gerade Früchte trägt. Und wenn dieses eine Beziehungsknäuel einfach dann jetzt erstmal nicht auftaucht, weil die Bedingungen nicht da sind, dann bleibt das sozusagen latent. So. Wir haben keine Ahnung. Und das ist wieder das, was ich gestern schon mal so vorweg so ein bisschen angesprochen habe mit diesem, wir leben in einem Meer von Bedingungen. Wir sind entstanden oder wir entstehen auch jede Minute neu aus einer unendlichen Vielzahl von vernetzten Bedingungen. Und da muss ich nur das ein oder andere ein bisschen verändern und schon ist die Situation wieder ein anderer. Und keiner hat das wirklich im Griff. Wir können das nicht im Griff haben. Wir können das nicht überschauen. Das ist auch, dann taucht dieses auf, das eine gebiert das nächste, daraus generiert sich wieder das nächste. Und so geht das einfach ununterbrochen fort und das passiert mit uns, mit unserem Körper, mit unseren Sinnen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen und mit unseren karmischen Impulsen, mit der Speicherdatei. Und wir wissen auch nicht, welche karmischen Eindrücke in diesem Leben jetzt auch nochmal zur Reife gelangen. Ne? Gehst du gleich irgendwie hier bei Pure Yoga raus und auf einmal trifft dich der Donner und du triffst den Mann, den du vor 30 Leben, keine Ahnung, irgendwas. Ja? Oder hast die Begegnung der verrücktesten Art oder kriegst das Jobangebot überhaupt oder kriegst, we do not know. Wir wissen nicht wirklich, was da noch auf uns wartet und wir wissen auch nicht wirklich, wie diese karmische Speicher wirklich, was von dem in diesem Leben zur Reife kommt. Wir wissen es nicht. Wenn wir, der Trick, und so generiert sich sozusagen dieses samsarische Rad, also so generiert sich Samsara immer wieder neu. Ne? Und dieses, wir bestehen aus so, das Leben besteht aus so vielen Bedingungen und Umständen, die sich immer wieder ändern, das führt irgendwann, führt das im besten und gesündesten Sinne zu einer Kapitulationserklärung. Also irgendwie auch so auf einem spirituellen Gebiet gibt man irgendwann eine Kapitulationserklärung ab. Wenn man das mal wirklich realisiert, wie viele Umstände dazu geführt haben, dass wir jetzt hier sitzen, ja, in allen Details, weil da hängt jede Familie von euch hängt damit drin, alle Freunde hängen damit drin, eure Finanzgeschichten hängen damit drin, euer Interesse, dass ihr seit ein, zwei Jahren hier bei Purio, alles das spielt damit, dass dieser Kurs hier zustande kommt. Franks Neugier, meine Ambitionen, diese Freundschaft, die entsteht, alles das führt dazu, dass dieser Kurs zustande kommt. Und wenn da nur ein oder zwei Faktoren wegfallen, dann hätten wir den gecancelt oder wir wären nie auf die Idee gekommen oder wir hätten uns nie kennengelernt. Das war ja, hätte die Petra mich nicht erwähnt, sondern direkt den Poshava erwähnt und die hätte mich vergessen, dann wären wir uns nie begegnet und dann würde es diesen Kurs hier nicht geben. Das war ein Satz. Ne? Ach, geh doch mal, ach, frag doch mal die Minka. Ne? Du hast die Petra gefragt, wen kann ich denn mal einladen? Kennst einen guten Referenten oder einen guten Lehrer? Und dann sagt die Petra, ach, frag doch mal die Minka. So gut kannte ich die Petra gar nicht. Das war ja gar nicht zwangsläufig, dass die dann mich empfiehlt. Ja? Die kennt auch viele andere. Hätte die irgendjemand anderen empfohlen, wäre diese Zusammenarbeit nie zustande gekommen. Und ihr wärt jetzt nicht hier oder es gäbe ein anderes Thema oder. Was für eine Kleinigkeit, weißt du? Da hat irgendjemand vor zwei Jahren meinen Namen tropfen lassen. Und das war dann, und das kam genau auf den richtigen Boden. Ja, das kam genau auf den richtigen Boden und dann konnte ein Pflänzchen wachsen. Und das waren, da waren, in dem Moment waren die richtigen Umstände da. Ne? Frank war hungrig, ich war das auch. Ich suchte nach Möglichkeiten, mit Yogaschulen zusammenzuarbeiten als Referentin, so ein bisschen auf dem Fortbildungsniveau. Und nicht mehr diese Wochenkurse zu unterrichten. Also meine Umstände waren richtig. Ich machte sozusagen einen Shift in diesem Beruf. Frank war im Aufbau oder, ne? Und auf einmal, und dann sind die Umstände richtig. Und dann tropft so ein Name, der hätte das auch überhören können. Oder vielleicht hat die Petra dem ja auch 5 Leute empfohlen. Der hätte mich ja auch vergessen können. Es hätte ja auch untergehen können. Passiert ja, wie uns das täglich passiert. Wie uns das permanent passiert. Wir filtern ja die Informationen. Wie viele Sachen kriegen wir nicht mit? Und auf welche Sachen springen wir an? Weißt du? Das sind ja oft dann Sekunden und Momente. Und aus manchen wird was und aus anderen wird nichts. Das ist so. Macht sich dann quasi das Leben immer wieder neu. Und dann entsteht auf einmal was und dann entsteht eine Zusammenarbeit und dann sind auf einmal eine Handvoll Menschen interessiert und inspiriert. Und wer weiß, was diese eine Same, dass die Petra meinen Namen hat fallen lassen, bei euch irgendwie noch an Konsequenzen hat. Ja? Vielleicht macht einer von euch das 3-Jahres-Lamrin-Studio in Frankfurt aufgrund dieses Seminars hier. Kann ja sein, kann passieren. Und dann kommt ihr in 4-5 Jahren zum Frank oder ihr geht mit mir auf Buddha-Spuren oder wie auch immer. Nur weil die Petra vor 2 Jahren gesagt hat, frag doch mal die Minka. So unprätentiös und nebenbei. So funktioniert Karma. Da war was reif, da wollte was in die Welt kommen, da kam ein Impuls und der kam genau in die richtige Klimazone. Ja? Und auch der Boden war nicht zu fett, der war nicht zu mager, der war nicht zu nass, der war nicht zu trocken, der war genau im richtigen Moment und dann entsteht. Ja? Und wenn einer von diesen Faktoren nicht gegeben ist, entsteht eben nicht. Peng, entsteht was anderes. Und so geschieht das Leben. Unablässig, immer wieder.
Dann siehst du jetzt so einen Karfen. Dann siehst du jetzt so einen Karfen.
Ja, wer ist das? Wer ist Ursula Carven?
Eine Schauspielerin, eine Yoga-Lehrerin oder eine junge Schauspielerin oder sowas.
Wäre ja auch okay. Also. Dann sähe es ja jemand anders, genau. Und es wäre was anderes, was euch inspiriert. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Und das sind so die Sachen, wo man immer wieder, ihr erinnert euch noch ans gestern, an dieses Gati, Gati, Paragati, gegangen, gegangen, hinübergegangen, ans andere Ufer gegangen, so sei es. Ne? Anfang sind die Berge Berge und die Flüsse Flüsse, dann sind die Berge keine Berge mehr und die Flüsse keine Flüsse und dann sind die Berge wieder Berge und die Flüsse wieder Flüsse. Und wenn man dann so auf dem Wasser ist, so mit seinem Paddelboot oder man schwimmt oder mit einer Fähre oder eine Brücke oder wie auch immer, das ist so der Moment, wo man dieses Bedingte entstehen, wo man das realisiert, ja? Wo man diese Verwobenheit, diese Vernetztheit, wo man diese Interaktion von Möglichkeiten und von Impulsen, die auftauchen und wieder vergehen, wo man da ein Gefühl für kriegt und wo man dann auch merkt, ich habe das nicht im Griff. Keiner hat das im Griff. Es gibt keinen, der das steuert. Ja, es gibt keinen, der das inszeniert. Es gibt keinen und es sind so viele Bedingungen, da reicht mein kleines Gehirn, mein Nervensystem nicht für aus. Ich kann das gar nicht umfassen. Und dann kommt möglicherweise für eine Weile was von Angst. Also dass man einfach auch wirklich merkt, gerade wenn man so ein bisschen kontrollfreakig unterwegs ist, dass man so... Das Leben ist ja bodenlos in seinen Möglichkeiten. Und oder wenn man merkt, ich habe es nicht im Griff, aber es passiert ja doch nichts Schlimmes, dann fängt man an zu vertrauen. Dann fängt man an, in was zu vertrauen, was jenseits von dem ist, was wir verstehen können. Was größer ist oder was namenlos ist. Deswegen sage ich auch immer wieder, so bei der Tonglen-Praxis oder so, ne, ihr atmet das Negative ein und ihr atmet das Heilsame aus. Und wie schnell sind wir immer auch dabei, dass wir meinen, wir wüssten, was für andere gut ist. Lass das, überlass das dem Feld. Ja? Das soll wirklich das Feld machen oder das soll das, was wir nicht begreifen können, soll dieser Person einfach das geben, was für diese Person heilsam ist. Wir wissen nicht, was für die anderen wirklich heilsam ist. Wir können die zwar ein bisschen inspirieren oder motivieren oder stützen, aber was ihnen wirklich gut tut, ich maße mir das relativ selten an. Und wenn ich mir das anmaße, bin ich sehr, sehr vorsichtig mit diesen Aussagen. Ja, und auf diese Weise geschieht quasi, dass wir immer wieder in den Winden oder von den Winden von Samsara geweht werden. Und das sind 8 Winde, es sind Gegensatzpaare. Das ist, wir werden immer wieder angezogen oder hingeweht zu den Winden. Die sieht man hier nicht drauf, die siehst du höchstens am Schleier von Yama, dass da ein Windhauch durchgeht. Das sind die Gegensatzpaare von, wir werden angezogen von Reichtum und versuchen Armut zu vermeiden. Wir werden angezogen von Erfolg und Status und versuchen soziale Aberkennung zu vermeiden. Wir werden angezogen von körperlich angenehmen Sachen. Wir wollen gesund sein, wir wollen das Badewasser in der richtigen Temperatur haben und wir werden abgestoßen vom Gegenteil. Also wir versuchen Krankheit und kaltes Badewasser zu vermeiden oder lauwarm. Und wir versuchen, geliebt zu werden und die Liebe und Warmherzigkeit unserer Umwelt zu kriegen und versuchen, die Ablehnung der Menschen, unserer Nächsten, zu vermeiden. Das sind die 8 Winde der Welt oder die 8 Winde, die Samsara immer wieder durchwehen. Und wir wehen sozusagen immer zu den einen Winden, so ein bisschen bisschen, auch ein bisschen geschlechterspezifisch, sagt man. Also bei Männern ist es etwas stärker, so Status, ne? Status und Wohlstand ist bei Männern oft ein bisschen wichtiger. Und bei Frauen ist dieses Geliebtwerden und dieses körperliche Wohlbefinden ein bisschen ausgeprägter. Und ich meine, guckt euch mal an, in unseren Lebensstilen, wie weit wir uns aus dem Fenster hängen, um das ein oder andere zu kriegen, ja, um geliebt zu werden oder erfolgreich zu sein oder. Und dann kommt wieder die Absichtslosigkeit. Das ist so weht Samsara. Und wenn du genauer wieder hinguckst, bist du wieder bei dem Angenehmen und dem Unangenehmen. Ja, du kommst immer zurück auf diese Keimzelle von, ich will das Angenehme sicherstellen und ich will das Unangenehme vermeiden. Und das ist ein unmittelbarer, ein Instinkt. Ohne diesen Instinkt könnten wir nicht leben. Ja, wir wären nicht lebensfähig. Das ist ein sicheres Steuerungssystem, was alle Wesen haben, wo jedes Tier weiß, diese Speise bekommt mir nicht und das Essen bekommt mir oder es ist Gefahr in Anzug oder. Das ist ein Instinkt. Aber wir müssen einfach, aber die Freiheit entsteht da, wo wir die Wahl haben, A, wie sehr wir das aufblasen, ja, wie groß ist die Welle, die wir daraus machen, und B, haben wir die Möglichkeit, uns auch anders zu entscheiden. Könnten wir auch, dass es egal ist. Ich meine, wenn ihr ein bisschen älter seid, so geht halt das Leben. Manchmal ist man erfolgreich und dann macht man eine Bruchlandung, dann hat man eine Insolvenz und dann rappelt man sich wieder hoch, ja, oder man wird gekündigt und dann ist man eine Weile arbeitslos und dann irgendwie geht es weiter. Wir kennen alle diese Winde von Erfolg und Misserfolg, von Gesundheit und Krankheit, von der Mensch, der auch Partnerschaften und Freundschaften, am Anfang hat man sich ewige Liebe geschworen und dann endet das im Rosenkrieg vom Scheidungsrichter. Wie sehr ändert sich das? Und immer sind wir geneigt, einfach zu glauben, wenn wir dieses Angenehme haben, A, haben wir die falsche Ansicht, dass wir glauben, es könnte von Dauer sein. Das ist auch so ein Gefühl, es könnte von Dauer sein. Erst recht, wenn es starke Emotionen sind, das finde ich immer wieder spannend. Da hatte ich dann doch irgendwie jetzt am Ostersonntag die Audrey Hepburn bei Krieg und Frieden. Ich brauchte nochmal so ein Parallelprogramm, ja, guckte dann die DVD. Und in ihrem dicksten Liebeskummer, ja, wo die ganze Welt zusammenbrach, schluchzte sie, es wird nie wieder gut, mit ihren zarten 17 Jahren. Das ist das. Ja? Oft, wenn es sehr dramatisch ist, haben wir das Gefühl, dass es das bleibt. Das macht es dann nochmal umso schmerzhafter. Also alles ändert sich. Das sind immer wieder die Lehren. Und ich meine, das Leben lehrt uns und mit Achtsamkeit können wir genauer hingucken. Ich meine, als Malerin bin ich dem immer wieder ausgesetzt. Ich finde das immer wieder ein Phänomen. Also du bist ja so eine tolle Landschaftsmalerin. Warum machst du nicht noch viel mehr? Aber die Abstrakten, die sagen mir nichts. Und dann ein anderer sagt, boah, diese abstrakten Bilder, die sind so farbprächtig. Warum malst du denn immer noch diese graubraunen Landschaften? Die braucht doch keiner. Ja, so. Ja, wie denn nun? So. Und wann immer wir unsere, und je mehr wir hatten das am ersten Tag, dass wir gesagt haben, wir sind durch unsere Existenz, wir sind einfach Mangelwesen, wir sind bedürftig. Wir leben nicht isoliert, wir leben in einer Umwelt, in einem Umfeld, das uns total prägt, das wir prägen, auf das wir bezogen sind und dass wir diese Dinge brauchen. Wir brauchen Schutz, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Zuwendung, wir brauchen ein soziales Gefüge. Und dann, und je größer unser, wie soll ich das sagen, je größer unser Gefühl von Mangel ist, was übrigens auch nur eine Denkgewohnheit ist, ja, auch unser Gefühl von, ich bin nicht genug, ne, oder ich packe das nicht, oder ich bin zu dick, zu dünn, zu blöd, zu irgendwas, ist eine Denkgewohnheit. Sonst nichts. Ihr müsst euch diesen, ihr müsst diese Glaubenssätze nicht glauben. Ja, da fängt die Praxis an. Hört auf, euren eigenen Mist so ernst zu nehmen. Da fängt der Austritt an. Da fängt der Austritt an, dass du sagst, ach, ich habe es mal wieder nicht geschafft. Ach ja, ist auch nur ein Gedanke. Ja, da fängt es an. Unsere Kette geht aber andersrum. Ne? Unsere Kette geht, ach, ich habe es mal wieder nicht geschafft. Ach, ich bin ein Versager. Ach, ich werde es nie schaffen. Ach, ich komme da nie, wie soll das denn nur weitergehen? Und blab, 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 inszenieren wir ein Drama. Wir können nicht unbedingt diesen Impuls abschaffen von, ich habe es wieder nicht geschafft. Aber die Art, wie wir damit umgehen, da können wir das dran tun. Und das geht nur mit der Kultivierung der Achtsamkeit. Wir müssen das, weil wir müssen das erwischen. Weißt du, wenn wir diesen reaktiven Geist haben, erwischen wir das nicht. Wir spinnen das einfach weiter, wir haben das Drama an der Backe, wir nehmen das ernst, wir sagen ich dazu und wir fühlen uns vom Leben verraten. Ja, das ist der normale Fall. Wir müssen den Punkt erwischen, wo wir merken, wir haben wieder eine karmische und idiotische Denkgewohnheit, die ja permanent plappert, du bist nicht gut genug. Und wir können es anders machen. Da beginnt der Ausstieg aus Samsara. Ja? Das sind die kleinen Impulse im täglichen Leben. Also der äußere Ring beschreibt auch, wie es durch die Leben, da komme ich gleich nochmal zu, wie es durch die Leben geht, also was im Zwischenstadium passiert. Aber im täglichen Leben, und er beschreibt auch, wie wir auf diese Weise sozusagen dieses Verstricktsein in Samsara immer wieder inszenieren. Ja? Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wir haben, da kommt ein, aus irgendwelchen karmischen Winden, haben wir ein stärkeres Mangelgefühl, ja? Was dazu führt, dass wir vielleicht ehrgeiziger sind als andere, was dazu führt, dass wir das Leben mehr kontrollieren müssen als andere, was zu irgendwas führt. Und aber in dem Moment, wo wir diesen Impuls, diese Angewohnheit, diese Tendenz merken, dass da die Tendenz ist, dich selber immer abzuwerten, in dem Moment kannst du sozusagen so einen kleinen Keil oder so einen kleinen Abstand da reinsetzen, wo du die Freiheit und den Ausstieg hast, zu sagen, ich muss das nicht ernst nehmen und ich muss da kein Drama draus machen. Und ich muss das nicht immer wieder neu inszenieren. Ja? Und wieder eine neue, wieder ein neues Projekt daraus entstehen lassen, was mein Gefühl von ich bin so schlecht irgendwie kompensiert. Ja? Brauche ich ein neues Auto? Brauche ich ein neues Haus? Brauche ich eine Frau mit langen blonden Haaren? Brauche ich irgendwas? Ja? Also ja, so inszenieren wir es ja immer wieder. Es kommen dann so, ne, die 70-jährigen Jaguar-Fahrer. Da ist ein wichtiger Moment des Aussteigens. Das zu merken, diesen Impuls zu merken und dem nicht nachzugeben und aufgrund dieses Impulses nicht wieder eine neue Reaktion zu inszenieren. Da ist ein wichtiger Impuls des Ausstiegs. Ja? Auch aus diesem Begehren, aus diesem Mangel kommt ja auch Begehren. Wir begehren auch gerade diese Winde, wir begehren es, geliebt zu werden, wir begehren es, uns gut zu fühlen, wir begehren es, es schön zu haben, wir begehren es, erfolgreich zu sein, wir begehren es, abgesichert zu sein, wir begehren es, okay, das Begehren gibt es. Okay, der nächste Ausstieg ist, greifen wir wirklich danach? Ja? Wenn aus diesem Impuls von Begehren ein Greifen wird, dann inszenieren wir die nächste Runde. Und das machen wir jeden Tag. Also dieser äußere Kranz ist sowohl das Modell von über mehrere Leben hindurch, als auch von dem, was wir immer wieder tun, wie wir immer wieder neu in den Winden von Samsara strömen. Ich begehre etwas und ich folge diesem Begehren, also nach Begehren kommt das Greifen. Und damit kommt wieder neues Leben in genau dieses Projekt. Und dann geht es wieder eine Runde weiter. Ist ja nicht schlimm. Also Ne? Passiert. Leben passiert. Normal. So. Wenn wir raus wollen, und es geht ja eigentlich um Freiheit, ja? Es geht ja auch um Freisein. Also beim Rauswollen, das ist ja dieses Menschliche, das hat man diesen Menschen, diesen menschlichen Bereich bei den 6 Bereichen, da von 9 bis 11 Uhr, diesen menschlichen Bereich, da besteht die Chance, das zu üben. Da können wir das trainieren. Immer, wir können uns damit, also wir können uns mit ein paar Sachen vertraut machen. Wir können uns mit der Natur des Geistes vertraut machen, mit diesem Nullfeld, was wir gestern hatten. Wir können uns sozusagen mit dem Himmel immer wieder vertraut machen, in dem das Wetter geschieht. Und wir können uns angewöhnen, auch das ist eine Gewohnheit, das Karma, ihr Mönche, wohnt in den Gewohnheiten, in unserem gewohnheitsmäßigen Verhalten. Und Denken ist ein gewohnheitsmäßiges Verhalten und unsere Sicht auf die Welt ist ein gewohnheitsmäßiges Verhalten. Wir können uns angewöhnen, anstatt uns immer am Wetter zu orientieren, uns immer wieder auf den Himmel zu beziehen. Beziehungsweise den Himmel immer wieder mit einzubeziehen in unsere Sicht auf das Wetter. Weil seid sicher, die Sterne sind immer da, Sonne auch, Mond auch, je nachdem. Klare Luft, das ist nur irgendwie ein bisschen Wuppertaler Dauerregen dazwischen, so 3 Wochen. Ja? Und unsere Gewohnheit, uns auf diesen Dauerregen zu beziehen, kann man ändern in die Gewohnheit, sich auf den Himmel zu beziehen oder immer wieder auch in seinem eigenen Geist sich anzugewöhnen, durch die Achtsamkeit diesen Himmelszustand zu erzeugen. Und das passiert durch Achtsamkeit. Dadurch, dass ich bemerke, was geschieht, habe ich immer wieder so ein Gap. Ja? Wann immer ich bemerke, was geschieht, komme ich in diesen Raum, der nicht reinfällt in das Denken und die Emotionen und sich damit identifiziert, sondern der einen Abstand nimmt. Und das ist das, was grundsätzlich bei einem heilsamen Geist oder bei einem gesunden Geist geschieht. Du hast die Möglichkeit, dich von deinen eigenen Belangen oder von denen der momentanen Situation immer wieder mit einem Abstand, da kommt ein bisschen Lüftung rein. Weißt du? Das ist wie so ein enges, verknotetes Knäuel, das fängt gerade an zu filzen und dann geht die Achtsamkeit her und sagt, warte mal, da zuppeln wir doch mal eben so ein bisschen auseinander. Da wollen wir doch mal gucken. Ja? Und auf einmal kannst du das wieder aufwickeln und weiterstrecken. War vorher unmöglich. Ja? Wann immer wir, also ich merke das immer wieder auch so in meiner täglichen Beobachtung meines Geistes, wie bin ich gerade drauf. Und das ändert sich ja jeden Tag, je nachdem, wie angespannt wir gerade sind. Ne? Sind wir gerade entspannt? Kommen wir aus den Ferien? Haben wir gerade Stress an der Backe? Sind erkältet? Stehen in der Arbeit unter Druck? Haben Schwierigkeiten mit dem Partner? Und so kann ich immer merken, wie eng ich werde und tack-tschock, wie dick meine Gedanken wieder sind. Ja? Dann fange ich wieder an, dicke, enge Gedanken zu denken. Oft missmutig. Dann bin ich wieder voller Meinungen. Ich finde, das sollte ganz anders sein. Ich bin voller Wertungen. Ja. Aber, also ich habe schon mal gesagt, das hört nicht auf. Aber ich merke das. Selbst wenn ich das in dem Moment in einer angespannten Situation nicht die Kapazität habe, das zu ändern. Aber ich habe doch durch die Praxis geübt und gelernt, das zu bemerken. Und dann weiß ich, Mädel, sobald du wieder in sanfteren Gewässer bist, du musst einfach nur mal richtig wieder aufs Kissen und dich 7 Tage nur mit dem Himmel vertraut machen. Mit allem Wetter, was dann automatisch aufsteigt. Und ich habe ja jetzt auch die Tage hier schon, habt ihr ja auch mitgekriegt, wie viel einfach aus unserem Innersten hochkommt, wenn wir dem einfach mal Raum geben, ne? Was aufsteigt, was anfängt zu rumoren und zu arbeiten. Hm? Ja. Lassen wir einen Moment stehen, machen wir eine kurze Pause, machen eine Praxis und dann gucken wir uns das an, wie Sie sich das vorstellen mit dem Sterben und den Runden, die wir durch den Zwischenzustand drehen und wie das mit der Wiedergeburt ist. Okay? Gibt es da jetzt gerade noch Fragen?